wenn nicht gerade Kirchenjahresanlässe ein Predigtthema vorgeben, irgendein Fest oder ein Feiertag, dann habe ich zuletzt eine Predigtreihe hier vorgetragen zum Johannesevangelium Kapitel 15. Und ich habe mich da, das hatte ich dann auch schon erwähnt, sehr von Konrad Eisler inspirieren lassen. Und wir sind noch nicht am Ende. Deshalb ist heute nochmal Johannes 15 dran. Und zwar der Abschnitt Vers 18 bis Vers 27. Womit Jünger von Jesus rechnen müssen, so ist es in der Hoffnung für alle überschrieben. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Das alles wird mit euch geschehen, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn die Welt kennt Gott nicht, der mich gesandt hat. Wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Denn wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht vor ihren Augen Wunder vollbracht hätte, die kein anderer je getan hat, wären sie ohne Schuld. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Dies geschieht, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Sie hassen mich ohne jeden Grund. Wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Seht ihr, da haben wir sogar noch Pfingsten oder jetzt Trinitatis mit drin. Kirchenjahr steckt auch in diesem Bibelabschnitt. Ich möchte diesen Abschnitt mal überschreiben, wer im Leiden bleibt, bringt Frucht. Die Stammhörer werden sich erinnern, das Bleiben ist ein ganz wichtiger Aspekt. Weinstock, Reben, so hat es angefangen. Nur wenn sie am Weinstock bleiben, kann der Saft zu ihnen kommen und aus ihnen Frucht werden lassen. Dann hatten wir sowas wie in der Erwählung bleiben, kurz vorher. Wer im Leben bleibt, bringt Frucht. Oder die Verse 9 bis 17, wer in der Liebe bleibt, bringt Frucht. Und so könnten wir diesen Abschnitt jetzt anhand der Prägung formulieren, wer im Leiden bleibt, bringt Frucht. Wer ist das? Wer ist hier Adressat? Wer ist angesprochen? Wer ist mit euch gemeint? Das sind die, die nach Vers 16 hingehen sollen, hingehen und Frucht bringen, die sich, wenn wir Matthäus, das andere Evangelium nehmen, Matthäus 10, 16, die sich senden lassen oder die nach Vers 27 dieses Kapitels seine Zeugen sind. Johannes, der Schreiber dieser Zeilen, der liebt diesen Begriff, Zeugen. Das ist ja ein forensisches Wort. Das heißt, dass es nur auf dem Hintergrund einer Gerichtsverhandlung zu begreifen ist. Zeuge. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand Zeuge war in einem Verfahren, in einem strafrechtlichen oder, ich weiß nicht, gibt es im Zivilrecht auch Zeugen? Also ich noch nicht. Bei mir hat sich bisher auf die Ebene Staatsanwaltschaft beschränkt. Polizei, als Zeuge. Ja. Aber Lea Sophie, die hier vorne mitgesungen hat, da kann ich mich erinnern, Kurz bevor sie ins freiwillige soziale Jahr ging, also weg von zu Hause, hat sie noch einen Führerschein gemacht, Fahrschule, und dabei einen Unfall erlebt. Um die Verursachung ging es dann in einem, der Verursacher hat es bis zum Gerichtsprozess dann getrieben. Und sie war schon weg in Wiedenest. Baptisten wissen, wo Wiedenest liegt. Wer kein eingeborener Baptist ist, dem sei gesagt, so Richtung Köln, fast Köln. Handball, Hochburg, Gummersbach, wäre vielleicht noch ein Begriff. Da war sie schon, ich glaube 800 Kilometer von hier. Und dann kriegte sie eine Vorladung zum Gerichtsprozess, Amtsgericht. Ich als fürsorgender Vater, der sich um Wohl und Wehe, auch wenn sie weit weg ist, noch kümmert, schreibe an den Richter oder an die Verwaltung des Gerichts, was soll das? Warum muss die 800 Kilometer weit kommen für eine Sache, die hier im Grunde schon schriftlich bezeugt ist und die eigentlich sonnenklar ist? Und dann schrieb mir doch der Richter zurück, relativ freundlich und ein bisschen Sarkasmus habe ich da herausgelesen, Herr Hensel, für die Rechtsfindung und die Wahrheitsfindung sind uns keine Kosten und Mühen zu hoch. Ja, er hat an die Kosten gedacht, aber nicht an den Aufwand. Lea Sophie war mal als Zeuge vor Gericht. Könnt ihr sie mal fragen, wie das ist. Konrad Eisler, von dem ich ja schon erzählte, der berichtet auch solch eine Zeugengeschichte. Übrigens ist das jetzt mittlerweile eine Konrad Eisler Gedenkpredigt. Am 9. April dieses Jahres ist er gestorben. Er schreibt, ich möchte es mit einem Bild verdeutlichen. Vor einigen Jahren stand als Schlagzeile in einer norditalienischen Tageszeitung, jetzt weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, Gravi Incidente a Merano, schwerer Unfall bei Meran. Südtirol müsste das sein, nicht? Da sprechen sie auch Deutsch. Der VW nämlich, in dem ich saß, war in einer Linkskurve mit einem holländischen Wagen zusammengeprallt. Er sah aus wie eine Sardinenbüchse nach dem Vespa. Die Ferienreise war zu Ende. Gott sei Dank gab es keine Toten, sondern nur Verletzte. Einige Zeit später erhielt ich den Erlass eines Amsterdamer Gerichts. Sie sind als Zeuge geladen. Ich fuhr nach Holland und nahm an der Strafsitzung teil. Der Richter bat mich in den Zeugenstand und fragte, sind Sie bereit auszusagen? Sind Sie auch bereit, Ihre Aussagen mit dem Eid zu bezeugen? Ich stockte einen Augenblick, schreibt Konrad Eisler. Blitzschnell fuhr es mir durch den Kopf, wäre es nicht klüger, die Aussage zu verweigern? Wer weiß. Aber dann schlug ich meine Bedenken in den Wind und sagte laut, ja, ich bin bereit. Ich musste. Ich konnte gar nicht anders. Ich schwor, was ich gesehen und gehört hatte. Ums Zeuge sein kam ich nicht herum. Wir erhalten heute nicht den Brief eines Amsterdamer oder Stralsunder Amtsgerichtes. Wir erhalten den Erlass der höchsten, der allerletzten Instanz. Und darin heißt es, ich habe euch eingesetzt, dass ihr hingeht, ihr sollt meine Zeugen sein. Gott ruft in den Zeugenstand. Es geht dabei nicht um einen Verkehrsunfall, nicht um den Zusammenstoß zweier Autos, aber es geht um einen Zusammenprall. Es geht um den Zusammenstoß von Gott und der Welt, den Menschen. An Karfreitag sind sie aufeinander geprallt und da gab es tatsächlich einen Toten. Es geht um den größten Prozess, der je stattgefunden hat. Es geht um den Prozess, den Gott in der Welt um uns Menschen führt. Dieser Prozess ist mit der Hinrichtung des Beschuldigten nicht zu Ende gegangen. Seit Ostern geht er weiter. Und seit wir getauft sind, zu Jesus Ja gesagt haben, am Abendmahl teilgenommen haben, berührt uns dieser Prozess. Wir können nicht sagen, das geht uns nichts an. Ich halte meinen Mund, die sollen doch weiter streiten ohne mich. Nein, wir sind in diesen Prozess verwickelt. Wir haben schon Stellung bezogen. Und nun fragt Gott noch einmal, bist du bereit, deine Aussage öffentlich zu machen? Bist du bereit, draußen im Tagesgeschäft, in der Familie, in der Schule, an der Uni oder hier ist ja bloß eine Hochschule, zu bezeugen, dass dieser Herr, der am Kreuz starb, der Retter der Welt ist? Wir können nicht anders. Ums Zeuge sein kommen wir nicht herum. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht. Wir sollen also nach einem Gottesdienst, nach coolen Jugendevents, nicht nur heimgehen, sondern hingehen. Wir sollen nicht nur ein nettes Gesicht zeigen, sondern für Jesus zeugen. Wir sollen nicht nur im eigenen Club rotieren, sondern in der Welt votieren. Unser Zeugenstand befindet sich in der Welt. Und Welt ist nach Johannes überall da, wo man Gott nicht kennt. Das ist Welt. Wo das Licht in die Finsternis scheint und die Finsternis es irrsinnigerweise nicht begreift, da ist Welt. Können wir auch ins Kapitel 1 unseres Evangeliums schauen. Johannes 1, Vers 5. Wo Gott in sein Eigentum kommt, aber die Leute ihn hochkant rausschmeißen, dort ist Welt. Wo sich der Mensch als Maßstab, als Mittelpunkt aller Dinge begreift, da ist Welt. Wo man Angst hat, diese Welt könnte kippen oder aus den Fugen geraten und mit mir in einem Abgrund verschwinden, dort ist Welt. Wo Jesus nicht ist, da ist Welt. Das ist Welt. Welt ist vielleicht aber auch dort, wo die Menschen anscheinend noch in Ordnung, wo die Welt anscheinend noch in Ordnung ist. In unseren Elternhäusern, wo der Vater selbstsicher betont, ich tue recht und scheue niemand. Und Mutter mehr als die Martha, als die Maria in Erscheinung tritt. In unserem Religionsunterricht, wo Jesus nur noch als Revolutionär im Che Guevara-Look vorkommt. In unserer Gemeindearbeit, wo ja nur noch das Etikett auf frommen Flaschen ist. In unserem eigenen Leben, wo er nur noch als Sahne den Kuchen versüßen soll. Punkt, 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 Fragezeichen. Die Grenzlinie zwischen Erwählten und Welt ist doch gar nicht so eindeutig, wie hier der Gang zwischen der einen Fraktion und der anderen. Ist nicht so eindeutig, wie wir das gerne meinen oder gerne möchten. Wir sind doch oft zu schnell dabei, die Erde einzuteilen in einen christlichen Westen und einen gottlosen Orient, in Christen und Heiden, in Kirchenleute und Weltleute, in Fromme und Halbfromme und anderthalb Fromme. Also nehmt jetzt meine Gestik nicht persönlich. Jesus warnt vor solcher eigenmächtigen Einteilung und Frontziehung. Ab Vers 22 weist er ausdrücklich darauf hin, dass damals, als die Welt gegen Gott in Hass ausbrach, dies nicht irgendwo in einer gottlosen Ecke geschah, sondern ausgerechnet an dem Punkt auf der Weltkugel, der jahrhundertelang das gelobte Land hieß. Ist euch das mal aufgefallen? Auf einer Weltkarte, auf einer Landkarte, auf dem Globus sieht man das nicht so, auf einer Landkarte, diesen üblichen, dass Israel der Mittelpunkt der Welt sozusagen. Dort ist der Hass gegen Gott ausgebrochen. Der Hass brach nicht bei den Heiden, den Gottlosen und Weltleuten aus, sondern bei denen, die sich eigenmächtig von der Welt absonderten und die im Almosen geben, im Fasten und Beten alle anderen überragten oder überragen wollten. Jesus wurde von den Frommen zu Tode gebracht. Die Mörder von Jesus trugen einen Priesterrock. So geht die, Konrad Eisler nennt es so, die Jesus-leere Welt mitten durch die Gemeinde hindurch. Und das ist der Sinn dieser Worte, die er wie einen Denkzettel an unsere Tür heftet. Ich lese nochmal von Vers 22 bis 24. Wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Denn wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht vor ihren Augen Wunder vollbracht hätte, die kein anderer je getan hat, wären sie ohne Schuld. Aber nun haben sie alles miterlebt und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Versteht das bitte richtig. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Gemeinde und Welt, zwischen Erwählten und Nicht-Erwählten. Aber wenn uns das Neue Testament eines mit ganz großer Eindringlichkeit zeigt, dann dies. Nicht wir sind es, die diese Differenzierung vorzunehmen haben, die diese Grenze zu ziehen haben. Gott nimmt sie vor. Kraft seiner erwählenden Gnade, mitten durch unsere Trennwände und Frontlinien hindurch. Der Herr kennt die Seinen, er allein. Es sind die, von denen er sagt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht. Und es sind jene, denen er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Es sind die, für die er sagt, ich sende euch. Unser Weg soll ein Weg in den Zeugenstand werden. Nun möchte uns Jesus noch vor einer großen Illusion bewahren. Der Illusion nämlich, dass dieser Weg ein ansteigender Weg sei. Ein Weg von unten nach oben, ein Erfolgsweg. Es ist ja im Grunde eine apostolische Illusion. Denn kein geringer als der Apostel Petrus war ihr auch erlegen. Als Jesus einmal fragte, man könnte fast meinen, als Jesus resigniert feststellte, wollt ihr auch weggehen? Johannes 6, auch in diesem Evangelium. Da ergriff dieser Petrus das Wort und sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und als Jesus ein anderes Mal in den Jüngerkreis hineinfragte, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da war es wieder Petrus, der sich zum Sprecher der Zwölf machte. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Petrus war felsenfest davon überzeugt, dass es mit diesem Herrn einem großartigen Leben entgegengeht. Und dann sprach Jesus vom Leiden. Und Petrus fiel aus allen Wolken. Wie sagt man heute, aus seinem Wolkenkuckucksheim, ist auch so ein Begriff, ne? Er ist doch keinem Todeskandidaten nachgelaufen, sondern einem Lebensbringer. Er wollte doch keinen Leichenzug veranstalten, sondern einen Festzug mitmachen, ja, einen Triumphzug, wie am Palmsonntag angedeutet, ja, beim Einzug in Jerusalem. Nein, das war nicht ausgemacht, rief Petrus, zog seinen Herrn am Rockärmel beiseite und beschwor ihn, das da mit deinem Leiden darf auf keinen Fall passieren. Denken wir nicht auch so? Hin und wieder? Der Weg des Zeugen sei ein Höhenweg, der über den Nebelfeldern liegt, wo man alles schön sehen kann, genießen kann, immer schöne Aussicht, der nur von der Sonne beglänzt wird. Aber das ist schlimme Illusion. Jesus hat es seinen Leuten hier überdeutlich eingeschärft und man kann auch ins Matthäusevangelium, ins Kapitel 10 schauen. Der Lebensweg ist der Leidensweg. Nach dem alten Prinzip Scriptura sui interpres, die Schrift erklärt sich selbst, möchte ich diese Grundaussage von Jesus mit Paulus illustrieren. Also von Petrus jetzt zu Paulus. Kaum ist aus diesem Abwehrspezialisten und Geheimagenten Saulus ein Paulus geworden. Da bekam er selber mit der Polizei, mit Behörden und mit Gerichten zu tun. Seine Wanderwege waren ein einziger Leidensweg. Er hat Hunger und Durst mitgemacht, Frost und Hitze erlitten, Nachtarbeit und Schlafmanko durchgestanden, berichtet er selbst so. Dabei ist zu bedenken, dass Paulus alles andere als ein Roboter war, ein robuster Mensch mit unerschöpflichen Kräften und einer sprichwörtlichen Elefantenhaut. Also sprichwörtlich, man weiß ja heute, Elefanten haben gar keine Elefantenhaut. Also, ihr wisst, wie ich es meine. Sind sehr empfindlich, dünne Haut. Paulus war körperlich und seelisch zart besaitet. Ihm gingen die Dinge an den Nieren. Paulus ging seinen Weg mit wachem Gewissen, einem mitfühlenden Herzen und einem leidenschaftlichen Gemüt. Wenn es brannte, dann brannte es bei ihm auch. Wenn gelitten wurde, dann litt er mit. Wenn einem Unrecht geschah, dann empfand er diese Schmerzen förmlich selbst. Ich bin der Allergeringste, sagte er. Wenn es in der Gesellschaft nummerierte Plätze geben würde, dann müsste er ganz hinten auf dem letzten Stuhl sitzen. Der Allergeringste. Er hat sich selbst als Spottfigur bezeichnet, die im Zirkus den Leuten zur Unterhaltung vorgeführt wird. Ein Hans Wurst, kennt ihr den Ausdruck noch? Einige Ältere vielleicht. Ein Clown. Er verschwieg nicht, dass sie ihm die Narrenkappe überziehen und ihn als Dummkopf verschreien. Dass die anderen ihn wie Dreck behandeln und hinausfegen wollen. Dass die Dritten ihn als Mülleimer hinstellten, der alles schlucken musste. Das bin ich, sagt Paulus. Und er bezeichnet damit den Prototypen des Zeugen. Das ist der Prototyp des Zeugen in dieser Welt. Eine Spottfigur, ein Narr, ein Dummkopf, ein Mülleimer. Oder wie ein Dozent an der Bibelschule einst prophezeite und uns auf unseren zukünftigen Dienst hinwies. Fußabtreter. Dieser Abschnitt, Johannes 15, 18 bis 27, hält noch viel mehr bereit, aber wir müssen uns ja an gewisse Zeitkontingente halten. Deshalb breche ich hier mal ab und erhebe nicht den Anspruch, alles gesagt zu haben. Ich mache es mal wie Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Oder Bruce Willis. Was hat der gesagt? Es ist das aus, wenn es aus ist. Also wir haben noch ein bisschen was, falls euch der Schluss jetzt etwas abrupt vorkommt. Aber einen Cliffhanger will ich schon mal geben. Bei all dem, was jetzt über Paulus so an negativen, eigentlich entmutigenden Aspekten anklang, er hat von Jesus auch die Zusage bekommen, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft, nach Luther, ist in den Schwachen mächtig oder anders übersetzt auch, kommt in Schwachheit zur Vollendung. An der Stelle breche ich heute ab und ja, vielleicht mache ich ja den einen oder anderen gespannt auf den Schlussteil, der irgendwann, wenn ich mal wieder hier stehen sollte, dann folgt.